Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Berge Wand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun der Zeit in gleichen Schalen stille ruhen. Und kecker rauschen die Quellen hervor, sie singen der Mutter der Nacht ins Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das uralte, alte Schlummerlied. Sie achtet's nicht, sie ist es müd, ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, der flüchtigen Stunden gleichgeschwungenes Joch. Doch immer behalten die Quellen das Wort, es singen die Wasser im Schlafe noch fort, vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Eduard Mörike schenkt uns einen ersten Blick auf die Nacht. Wie Aphrodite die Schaumgeborene sieht er sie bedächtig den Urfluten entsteigen. An die Berge gelehnt schaut sie die goldene Waage der flüchtigen Zeit. Der Tag plappert, plappert, plappert sich aus, hinein in die Dämmerstunde, bis er in den Schlaf schwindet. Die Nacht. Frau Nacht, möchte ich sagen, eine wirkmächtige Gestalt, ein Naturphänomen und eine Lebenserfahrung. In vielen Gedichten und Liedern wird die Nacht stimmungsvoll umschritten und besungen, konkret und metaphorisch. In Opern vertont, denken Sie nur an die Königin der Nacht in der Zauberflöte, da kommt einem dann gleich diese hohen Liedstrophen in den Sinn, in der Malerei ausgedrückt, denken Sie an Rubens oder Rembrandt, und in viele Geschichten verwoben. Eine Geschichte hat mich schon als Kind fasziniert. Stundenlang konnte ich sie mir anhören, die Schallplatte mit der Geschichte von Peterchens Mondfahrt. Peterchen und Anneliese, die mit dem Maikäfer Sumsemann zusammen unterwegs sind und ihm helfen, das sechste Beinchen wiederzufinden. Sie sind dann mit dem Weihnachtsmann eingeladen zum Schloss der Nachtfee, der Königin der Nacht, vielleicht erinnern Sie sich. Sie sind Gäste, wie die zirpende Blitzhexe, der polternde Donnermann, der blubbernde Wassermann und viele, viele mehr. Nacheinander kommen sie zur Nachtfee ins Schloss, nehmen Platz an der Tafel. Und dann erscheint die Sonne, von der Nacht ehrfürchtig begrüßt. Und sie sagt, ich konnte das immer auswendig, ich grüße die Sonne, die den Tag regiert. Und weil ihr Weg sie zu mir führt, darf sie wissen, dass ich glücklich bin. Ich grüße dich, Schwesterkönigin. Und dann, mit Geigen unterlegt, antwortet die Sonne hoheitsvoll, du schöne Schwester, du stille Nacht, der Gruß meiner Liebe sei dir gebracht. Sind unsere Reiche auch ewig geschieden, mein ist die Arbeit und dein ist der Frieden. Schlingen wir doch um die Guten und Bösen den einen Reigen und segnen die Wesen, die auf der wundertiefen Welt Liebe in prunkendes Leben gestellt. Tag und Nacht, Licht und Schatten, Helligkeit und Dunkelheit begegnen sich hier um Mitternacht. Auch wir sind heute alle eingeladen, der Nacht zu begegnen, hier im Zumutungsgottesdienst, zu dem ich Sie und euch sehr herzlich begrüße heute Morgen. Es ist der letzte Sonntag vor der Nacht der Nächte, der heiligen Nacht. Und wir folgen der Lichtspur durch den Advent und schließen den Kreis und entzünden heute die vierte Kerze. Die Nacht ist vorgedrungen. Wir danken dir, Gott, für deine Gegenwart im Reden, Hören, Beten und Singen und stimmen ein in das Adventslied von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 16. Die Nummer 16, die Strophen 1, 3 und 4. 1, 3 und 4. Nummer 16, 1, 3 und 4. Wenn man so will, dann macht ja die Nacht die Hälfte unseres Lebens aus. Und zunächst einmal hütet sie die Balance unseres Lebens in der Kammer des Schlafes. Der Mensch soll sich in der Nacht, wie in den Armen einer guten Mutter oder eines guten Vaters, erholen vom Tag. wieder zu sich kommen, Kräfte sammeln. Ohne oder mit zu wenig Schlaf geraten wir aus der Spur. Ja, manchmal auch an den Rand des Wahnsinns. Das kennen vielleicht manche von uns, vor allem junge Mütter und Väter, die sich Tag und Nacht um ihr immer wieder aufwachendes Baby kümmern. Oder auch wir Älteren, die es schwer haben manchmal mit dem Schlafen. Wie geht es denn Ihnen mit dem Schlaf? Können Sie gut einschlafen? Können Sie durchschlafen? Gehen Sie spät ins Bett, weil Sie abends erst richtig munter werden, als echte Nachteule? Oder sind Sie schon früh am Morgen wach wie eine Lerche als Frühaufsteher oder Frühaufsteherin? Keine Angst, ich mache jetzt keine Murmelgruppen, Sie müssen sich das nicht erzählen. Aber ich weiß, so mancher hat so eine Plage mit dem Schlaf. Meine Großmutter hat sich immer direkt vor der Nacht gefürchtet, da sie schon wusste, dass sie, wenn sie sich niederlegt, lange Stunden in Schlaflosigkeit verbringen würde. Und dann, das kennen wir, springt es ja an, das Gedankenkarussell. Was im Licht des Tages kaum Gewicht hatte, kann bei Nacht schwer wiegen. Was sich am Tag verschweigen und vermeiden ließ, erhebt sich in der Nacht machtvoll. Ohne die Zerstreuung des Tages begegnen wir dann all den Sorgen und Ängsten, den ruhelosen Gedanken und dem Schmerz, den wir lieber nicht empfinden würden. Alle Geschäftigkeit endet und die Haut zwischen uns und der Welt ist dünn. In der Nacht sind wir fühlen es, besonders verletzbar. Nicht nur, weil wir der Natur und ihrer Kraft auf eine andere Weise ausgesetzt sind als am helllichten Tag, auch weil wir uns selbst begegnen müssen. Wir sind in der Nacht mit uns alleine. Wir begegnen unserer Verletzlichkeit ebenso wie der Tiefe, die wir sind und die wir ein Leben lang ahnen, sobald wir die Augen schließen. Denn wir sind tiefer, als wir ahnen, in der Dunkelheit beheimatet. Schon vom ersten Anfang an umschließt uns Dunkelheit. 9 Monate wächst ein Kind im Mutterleib umschlossen von Dunkelheit, bis es dann das Licht der Welt erblickt. Und wie oft schließen wir die Augen und schaffen in uns Räume der Dunkelheit für die kostbaren Dinge. Für den Schlaf natürlich, aber auch für das Gebet, für Worte der Zärtlichkeit, für Küsse, für Berührung. Wir schließen die Augen, um Tagträumen nachzugehen und um Zukünftiges heraufzubeschwören. Wir schließen die Augen, um in Klangwelten einzutauchen, bei Konzerten oder um einen besonderen Duft zu genießen. Immer wieder verankern wir uns in der Dunkelheit, indem wir die Augen schließen, als gelangten wir unmittelbar zu unserem Wesen, wenn wir für eine Weile Farben, Formen und Fülle hinter uns lassen. Unser Wesen weiß um den Schatz der Dunkelheit. Und deshalb ist es fast tragisch, dass wir uns so gründlich von der Nacht und der Dunkelheit losgelöst haben, dass wir uns rund um die Uhr mit künstlichen Lichtern umgeben, obwohl wir schon lange entfernt sind von der damals berechtigten archaischen Angst vor den Gefahren der Nacht, vor Dämonen, Gespenstern, wilden Tieren, Räubern und Mördern, die im Schutz der Nacht ihr Unwesen treiben. Ist uns die Nacht abhanden gekommen? Fehlt uns das Innehalten, das Träumen und Ahnen? Wo finden wir Räume, in denen das Andere, das Ungewisse, atmen kann? Wenn Sie heute in den Kalender geschaut haben, heute ist ja der 21. Dezember auch der Winterbeginn. Und in der Winterzeit steht aus der Welt, wie wir sie kennen, eine andere auf. Eine Welt, die Geheimnisse an die Geduldigen verschenkt. Der Winter, und das erleben wir ja gerade mit den vielen, vielen Dunkelstunden, ist eigentlich fast eine fortwährende Zeit der Nacht. Die Natur breitet vor uns die Vielfalt ihrer Lebenskunst aus. Im Loslassen und Leerwerden, im Stillerwerden und Warten können, im Reifen von Empfänglichkeit. Ob wir nun auf nackte Zweige, verschneite Hügel oder überfrorene Seen blicken, immer zu, erinnern diese sprechenden Bilder uns daran, dass auch wir Natur sind, dass wir Zeiten des Stillstands und der Ruhe brauchen, um auszugleichen und in unserer Kraft zu sein. Der Winter mag eine Zeit der Heilung sein, weil er uns zurückgibt, was wir manchmal verlieren: den Mut, das Abgründige zu bereisen, die feineren Sinne, mit denen wir das Unsichtbare wahrnehmen. Die vielen Dunkelstunden der Winterzeit, mit denen wir uns zugegebenermaßen natürlich auch nicht immer leicht tun, öffnen aber die Arme, uns zu bergen und in ihnen zu uns zu kommen. Die Schätze der Dunkelheit besingt Sound of Silence, Simon and Garfunkel. Frage die Bibel, was erzählt sie uns über die Nacht? Und ich lade ein zu einem kleinen Nachtspaziergang durch ihre Geschichten. Wie war das am Anfang? Der große Paukenschlag steht da ganz am Anfang der Bibel, im Ersten Testament. Der hebräische Schöpfungsmythos von der Entstehung der Welt ist eine Geschichte vom Werdenden. Wie in den Schöpfungsmythen fast aller Religionen und Völker ist auch der göttliche Schöpfungsakt, durch den Welt entsteht, in der jüdisch-christlichen Tradition mit der Lichtwerdung unauflösbar verbunden und sogar damit ins Eins gesetzt. Welt entsteht durch die Erschaffung von Licht, das von der Urfinsternis, von dem Vorweltzustand geschieden wird, wo Zeit und Raum in chaotischer Unbegrenztheit existierten. Am Anfang war die Nacht. Und erst das göttliche Schöpfungswort, es werde Licht, lässt Licht werden und stellt es neben die bereits anwesende Finsternis. Und beide, der Lichtraum und der Nachtraum, werden benannt als Tag und Nacht. Und so wird durch beide Hälften etwas rund, der erste Tag. Durch das Licht entsteht Leben auf der Erde, das erzählen die folgenden Akte der urweltlichen Schauspiele, denn Pflanzen, Tiere und der Mensch betreten nach und nach die Weltbühne. Damit das alles aber seine Ordnung hat, sind die kosmischen Gestirne, Sonne und Mond am Tag- und Nachthimmel, sind sie es, die den Fluss der Zeit in einen Rhythmus bringen, in Stunden, Tagen, Monaten und Jahren gliedern. Sie bewirken durch Licht und Schatten, Hitze und Kälte, Arbeit und Ruhe, den begrenzenden und brechenden Machtanspruch von Tag und Nacht. Der Tag braucht die Nacht und die Nacht braucht den Tag. Dieser schöpferische Balanceakt schenkt der Welt eine Grundordnung. Gehen wir weiter in unserem Nachtspaziergang zu dem großen Gebet- und Liederbuch, dem Psalter, und lauschen hinein, was die Psalmen wissen über die Nacht. Und wir entdecken die Zeit, die Nacht ist die Zeit, in der viele Psalmbeter und Psalmbeterinnen Gott ihre Not klagen. Denn im Dunkel der Nacht verdichten sich die Ängste vor damals brüllenden Löwen in der Nähe der Siedlung. Verdichten sich die Klagen über Fieber und Schmerzen, die Not der Gebärenden und die Sorgen um ein Kind oder um das tägliche Brot. Ängste und Sorgen machen die Nacht, so lesen wir, statt zur Erholung eher zur Qual. Und die Angst vor den nachtaktiven Dämonen und Schatten lag da oft nicht fern. Ich denke, viele dieser Psalmen sind sicher nicht nur im Gottesdienst, sondern vor allem auf dem Nachtlager gebetet worden. Und sie klammern sich, das finden wir dort auch, immer wieder an den Trost, dass auch nachts Gott nicht unerreichbar ist und dass seine Hilfe nahe ist. Und das macht es aus, dass die alten Psalmgebete vielen bis heute Herbergen in unwirtlichen Zeiten geblieben sind. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung und unerhört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Und ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Du aber bist doch der Heilige, du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Vorfahren. Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Sie riefen zu dir und wurden gerettet. Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Wir singen Lied Nummer 629, alle Strophen. Thank you. Religionsgeschichtlich gesehen war der Gott Israels jedoch kein Gott der Erdentiefen. Sheol, die Unterwelt, in der ewige Finsternis herrscht, war nicht seine Domäne. Der Ein-Gott-Glaube, der Jahwe-Monotheismus, hat sehr früh Lichtelemente in sich aufgenommen. Der Gott Israels wurde mit Sonne und Licht verbunden, besonders in Jerusalem, der Stadt, in deren Namen noch Shalem, die Gottheit der Morgenröte, steckt. Gleichwohl, wie Jochen Klepper es weiß, Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Und er tut dies auf geheimnisvolle Weise. Er macht den Schutz der Dunkelheit, den Raum der Nacht, auch zu einer Zeit, wo er sich finden lässt. Hier spricht er, erzählen viele Geschichten, mit seinen Menschen. Es ist die Zeit der Offenbarungen und Weisungen, der Träume und Gesichte. Durch Engel und Mächte erscheint Gott in der Nacht und teilt sich den Menschen mit, wenn sie sich auf ihn ausrichten und aufmerken. Ich denke an Abraham. Er erlauscht, als er still vor seinem Zelt in den unfassbaren Sternenhimmel blickt, Gottes Botschaft, etwas ganz Wahnsinniges zu tun, aus seiner Sicherheit aufzubrechen. In ein Land, so sagt Gott, das ich dir zeigen werde. Was für eine Herausforderung. Und in der Nacht ereignen sich auch Jahwes Rettungsaktionen, die am Morgen erst ihre erlösende Wirkung zeigen. Da wird in Exodus, in der Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten, erzählt, dass Gott um Mitternacht die Erstgeborenen Ägyptens schlägt und begleitet und dass er nachts sein Volk auf der Flucht vor den Ägyptern in einer Feuersäule begleitet und es auch nachts durchs Rote Meer führt. Es ist, als könne aus der Nacht, dem ursprünglichen Potenzial von Chaos und Gefahr, eben auch etwas unerwartet Neues geschaffen werden. Neues. Und das ist das Entscheidende, das nicht in dieser Weise in der Helligkeit und Rationalität des Tages wahrgenommen werden könnte oder heranzuwachsen vermöchte. Und so wählen auch die Evangelien in ihren Erzählungen vom Leben Jesu den Raum der geheimnisvollen Nacht für besondere Ereignisse. Lukas legt die Zeit der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem in die Nacht. Das steht so direkt nicht drin, aber es erschließt sich aus dem Ereignis bei den Hirten, die gerade die Nachtwache bei ihren Schafen halten. Sie werden durch das plötzlich erscheinende Licht und die Worte eines Engels auf die Geburt Jesu aufmerksam. Nur im Dunkel der Nacht können sie diese Lichterscheinung erkennen und die Botschaft hören. Der Messias ist geboren. Und später lässt dann der Evangelist Matthäus Josef nachts im Traum den Engel erscheinen, der ihm rät, mit Frau und Kind noch nachts vor Herodes nach Ägypten zu fliehen. Und es ist Nacht im Garten Gethsemane, als Jesus Todesangst überfällt und er ringt mit seinem Gott, ob er diesen grauenhaften Weg tatsächlich gehen muss. In dieser Nacht noch wird er verhaftet und in derselben Nacht von Petrus dreimal verraten. Zur Stunde, als Jesus gekreuzigt wird, heißt es da, es verfinstert sich die Sonne und es herrscht totale Finsternis. Die Schöpfung fällt in diesem Moment ins Chaos zurück. Gott verbirgt sein Antlitz. Beide Szenen von der nächtlichen Geburt und von der Verfinsterung der Sonne bei Jesu Tod sind hier in der Laurentiuskirche im Ostchor in den Fenstern festgehalten. Sie können sich die nachher gerne mal anschauen. Da ist die Nacht zu sehen. Alle Auferstehungsgeschichten dagegen spielen im Licht der Morgendämmerung, wenn die Sonne das Dunkel, das Leben, den Tod vertreibt. Und wir Christen feiern bis heute die Weihnachtsnacht und die Osternacht als Nächte des Übergangs von der Dunkelheit zum Licht, als sogenannte heilige Nächte. Und in ihnen feiern wir das unfassbare und ungreifbare Geheimnis, ich nenne es einmal der Christuskraft. Sie hat sich in der Nacht von Bethlehem der Welt als Kind gezeigt und ist nach ihrem Auslöschen in die Nacht des Todes hinabgestiegen. Nach 3 Tagen auferstanden von den Toten, wie wir es im Glaubensbekenntnis beten. Verwandelt aus dem Dunkel der Tiefe ins Licht der Liebe, der Versöhnung, des Friedens. Und dafür entzünden wir überall Kerzen und Lichter in der Weihnachtszeit. Dafür entzünden wir Kerzen in der Osternacht, in der Morgendämmerung. Die Nacht aber bleibt der Herzraum für Verwandlung, für Neugeburt und für Neuwerdung. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages. Wir singen 2-mal das Lied auf ihrem gelben Liedblatt. Einige Gedanken noch zum Weiterdenken. Aus unserem Naturerleben des stetigen, allzeit präsenten Wechsels von Helligkeit und Finsternis haben sich in der Menschheitsgeschichte von Anfang an getrennte Welten ergeben, von Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, Licht und Dunkelheit. Und daraus entwickelte sich auch die moralische Wertung, dass das Fassbare, Kontrollierbare, Einsichtige, das Helle eben gut ist und das Unfassbare, Unkontrollierbare, Undurchschaubare, das Dunkel eben böse. Und dieser Dualismus von Hell und Dunkel alias Gut und Böse zieht sich bis heute durch unsere Denk- und Traditionsmuster. Wobei hier das Moralische dieser Zweiteilung der Welt noch einmal ein deutlich größeres Gewicht bekommen hat. Das Gute ist eben das Helle, das Heilende, das, was Leben spendet. Und dazu zählt auch vor allem das moralisch Helle, also Tugenden wie Bescheidenheit, Dankbarkeit, Armut, Liebe, Reinheit. Die Dunkelheit dagegen ist der Tod. Und alles, was als das moralisch Dunkle assoziiert wird, Verführung, Zwielichtiges, Erotisches, der Leib und früher sogar auch die Todsünden, die sogenannten in der katholischen Tradition wie Völlerei, Neid, Stolz, Geiz, Wollust und Faulheit. Diese trennenden Bewertungen, diese Dinge mit Hell und Dunkel zu assoziieren, abgeleitet aus dem natürlichen Rhythmus, dem natürlichen Dualismus von Tag und Nacht, scheinen uns noch heute, wie auch in vielen anderen Religionen, so in der DNA zu sitzen, dass diese Kategorien nicht verblassen und selbst für uns als moderne Menschen bestimmend zu bleiben scheinen. Tatsächlich aber hat ja durch die Elektrifizierung und Industrialisierung diese Dualität zunehmend an Schärfe verloren. Und ich denke, es ist an der Zeit, diese lebenspraktisch scheinende und geistig-moralische Zweiteilung der Welt, das sogenannte Schwarz-Weiß-Denken, das uns ja heute auch wieder massenhaft begegnet, zu hinterfragen und vielleicht auch wirklich Schritt für Schritt loszulassen. Wäre diese grundlegende Veränderung unseres dualistischen Denkens, das darüber hinaus auch die Abwertung schwarzer und farbiger Menschen bis heute geprägt hat, nicht eine wunderbare Chance zur Verständigung und Erweiterung unseres Gedanken- und Herzraumes? Ich denke, es ist an der Zeit, ein offenes, vernetztes Empfinden und Denken einzuüben. Ein Denken, das über die Grenzen hinweggeht und offen und neugierig ist, die andere Denkart, die andere Kultur, ja das andere, was eben nicht mich spiegelt, das Fremde wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und, das ist die Folge, so kann letztlich auch die Nacht in ihrer Schönheit wieder rehabilitiert werden, als besondere Zeit wertgeschätzt werden als Ort der Gottesbegegnungen in der Tiefe unseres Lebens. Die Nacht eben nicht zu dämonisieren, kann uns helfen, auch einen neuen Zugang zu unseren eigenen Lebensdunkelheiten, die wir erfahren haben, zu gewinnen. Verluste von lieben Menschen, schwere Krankheiten, Belastungen, die wir uns nicht ausgesucht haben, Schmerzen, die wir uns wegwünschen, Einbrüche, die unseren ganz normalen Alltag auf den Kopf stellen. Vielleicht können wir sie dann leichter akzeptieren als das, was sie sind. Zeiten und Erfahrungen, die zu der Tiefe unseres Lebens einfach dazugehören. Dunkelheiten und Krisen, vielleicht als Lebenswegweiser, in denen auch, und das erleben wir oft sehr viel später, nicht selten Neues geboren werden kann. Dunkelheiten unseres Lebens, die wir nicht einfach weghaben wollen, sondern die wir letztendlich Schritt für Schritt bejahen und Stück für Stück annehmen. Denn erst sie machen uns ganz zu dem, was wir geworden sind. Sie gehören zu uns, zu mir und zu dir, wie Tag und Nacht zum Rhythmus des Lebens. Und es ist das Heilige und Schatten und Licht, Dunkelheit und Helligkeit, die einen ganzen Menschen aus uns machen. Mit aller schöpferischen Freude, die in uns wohnt und mit allen Narben, die wir in uns tragen und die uns einmalig machen und ausmachen. Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Wir singen. Einige Abkündigungen noch. Kollekten und Gaben und Spenden vom 9. bis 15. Dezember betrugen 4.770 Euro. Die einzelnen Gaben entnehmen Sie bitte der Aufstellung im Schaukasten. Die Kollekte der Zumutungen im November betrug 755 Euro. Vielen Dank für alle Gaben, die Sie gegeben haben. Und die heutige Kollekte ist für ein Projekt in Uganda bestimmt. Leonie Rosberg wird sie uns erläutern.
Einmal rot, einmal blau. Hi, ich freue mich sehr, dass die heutige Kollekte an mein Projekt geht in Uganda. Ich habe selbst viele, viele Jahre in verschiedenen Projekten weltweit gearbeitet. Und was wirklich immer wieder klar war, dass der einzige Weg aus extremer Armut ist ökonomische Teilhabe. Das heißt, ein Job, ein festes Einkommen, ein würdevolles Arbeiten und eine Fähigkeit, die dir es ermöglicht, einen Job zu bekommen. Und deswegen haben wir vor 2,5 Jahren einen Campus eröffnet in der Nähe von Kampala in Uganda und ermöglichen jungen Frauen durch ein Stipendium eine Ausbildung in Softwareentwicklung, in künstlicher Intelligenz, dem ganzen Tech-Bereich und ab nächstem Jahr auch in Umwelttechnologien. Das Besondere ist, dass diese jungen Frauen bei uns am Campus leben. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, durch kompletten Fokus sich wirklich auf diese Ausbildung zu konzentrieren, müssen sich nicht noch um 1000 andere Sachen kümmern, sondern schaffen es in kürzester Zeit, wirklich Fähigkeiten zu entwickeln, die es braucht, um eine Karriere im Tech-Bereich starten zu können. Das Besondere ist, und da bin ich sehr, sehr froh drüber, 100%, das heißt, jede einzelne Frau, die bisher dieses Programm durchlaufen hat, hat nach der Ausbildung auch einen Job gefunden. Und wir sehen jetzt, was es ausmacht, ein festes Einkommen zu haben, eine würdevolle Arbeit nachzugehen, der Stolz, aber auch die Unterstützung für die eigene Familie. Geschwister gehen wieder zur Schule, Eltern haben Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und das wollen wir weiter ausbauen. Wir wollen noch mehr jungen Frauen die Möglichkeit geben, jungen afrikanischen Frauen die Möglichkeit geben, im Tech-Bereich Fuß zu fassen. Und genau, deswegen freue ich mich, dass die Kollekte heute hier das weiter ermöglicht, dass wir nächstes Jahr noch mehr Stipendien vergeben können und wünsche frohe Weihnachten.
Danke, Leo. Der nächste Zumutungsgottesdienst ist am 25.01. Sie haben diesen grünen Zettel bekommen. Schönheit rettet die Welt. Eine Spiritualität der Lebendigkeit. Ekkehard Rosberg und Antje Wiech, viele kennen sie, sie ist ja die Frau im Fotogeschäft, machen den zusammen mit Uli Reuter und Wolfgang Völkel. Herzliche Einladung dann um 10:30 im Evangelischen Haus. Da werden die Zumutungen wie auch die anderen Gottesdienste bis März stattfinden, dass wir uns hier nicht erfrieren. Und jetzt ist noch Folgendes zu bekannt zu geben. Es gibt an Weihnachten 8 Gottesdienste. Wir bewundern unsere Pfarrer und Pfarrerinnen. Es beginnt um 2:30 mit der Minikirche mit Krippenspiel im Wiechernhaushof mit Pfarrerin Felsner und Team. Um 3:30 am Weihnachtsnachmittag Familiengottesdienst mit Krippenspiel hier in der Laurentiuskirche mit Diakonin Krach und Team. Um 3:30, ebenfalls zur gleichen Zeit, mit Pfarrerin Felsner, auch Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Eismannsberg. Um 16 Uhr dann ein großer ökumenischer Gottesdienst im Wiechernhaushof mit Pfarrer Popp und Pfarrer Pillmeier und Team. Und dann um 5 Uhr hier nachmittags Christvesper in der Laurentiuskirche mit Dekanin Zieske. Und um 5 Christvesper in Weißenbrunn mit Pfarrerin Felsner. Und um 21 Uhr dann Christmette mit Posaunenchor in Eismannsberg mit Dekanin Zieske. Und last not least, 23 Uhr hier um 11 Uhr abends Christmette in der Laurentiuskirche mit Pfarrer Popp. Herzliche Einladung, Sie werden aus dem reichhaltigen Angebot irgendetwas für sich finden können. Und es lohnt sich immer, früh da zu sein. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 10:30 hier Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Felsner. In Eismannsberg ist kein Gottesdienst, dafür geht herzliche Einladung nach Altdorf. Am zweiten Weihnachtstag ist hier Gottesdienst in Eismannsberg mit dem Posaunenchor, mit Vikarin Bohner Und um 10:30 hält sie dann hier Gottesdienst, Vikarin Bohner in der Laurentiuskirche. In Altdorf und Eismannsberg finden am 28. Dezember keine Gottesdienste statt. Das ist praktisch der Sonntag in einer Woche. Also kommen Sie nach Altdorf. Ach nee, in Altdorf und Eismannsberg. Wir finden überhaupt keine Gottesdienste. Sie haben Gottesdienst frei sozusagen. Kirchlich beerdigt wurde Anna Riedner, geborene Kunde aus Altdorf, verstorben mit 94 Jahren, und Karl-Heinz Kunz aus Weißenbrunn, verstorben mit 59 Jahren. Wir beten: Gott, wir bitten dich, nimm die Verstorbenen mit offenen Armen in deinen Himmel auf und tröste die, die um sie trauern in diesen Tagen vor Weihnachten. Schick ihnen gute Engel an die Seite, die ihr Leid hören und tragen. Amen. Und der Wochenspruch für die Woche schickt uns in die weihnachtliche Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Und nun lasst uns beten. Zwischen den Gebeten, Gebetsvoten, singen wir einmal noch wechselnde Pfade. Das passiert dann zweimal. Lebendiger Gott, wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finster, so wollen wir festhalten an dir, der großen, segnenden Kraft in der Welt. Du bist das Licht der Welt und gleichzeitig ein Gott, der auch im Dunkel wohnt. Wir danken dir. Wechselnde Pfade. Lebendiger Gott, legen wir unsere Anspannung und Ruhelosigkeit in diesen letzten Tagen vor dem Weihnachtsfest. Vor dich legen wir unsere Angst vor der Einsamkeit in den Feiertagen, den Missverständnissen in der Familie und unsere ganze Erschöpfung. In dir kann unser Herz zur Ruhe kommen. Entzünde dein Licht, deine Freude und deinen Frieden in uns und in deiner ganzen Welt. Wir singen. Gemeinsam beten wir: Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und so geht in diese Tage vor Weihnachten und durch die Weihnachtswoche und hinüber dann in das kommende Jahr mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Thank you. Herzlichen Dank für dieses kleine Weihnachtskonzert noch am Schluss, Norbert Hiller und Julia Bauer. Wunderbar. Dankeschön und Ihnen einen gesegneten Sonntag.